Wir haben sogar versucht, über die Volksanwaltschaft da was abzuklären und zu schauen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, dagegen anzugehen. Nein, ist rechtlich so gut abgesichert, dass man nichts unternehmen kann.
Crazy Turn. Ich bin bipolar.
Hallo und herzlich willkommen zu der 25. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar mit dem Thema Berufsunfähigkeitspension Teil 2, kritische Hard Facts. Das ist der Podcast über Bipolarität. Mittlerweile wächst unsere Hörerschaft und somit wollen wir euch noch schnell auf unsere Webseite www.crazyturn.at aufmerksam machen. Hier findet ihr alle Informationen zum Podcast und den Mitwirkenden. Für eine Unterstützung unseres Podcasts könnt ihr Abos erwerben und Spenden auf unserer Steady-Plattform hinterlassen, direkt auch auf unserer Webseite zu finden. Mit den Spenden finanziert ihr unser Equipment und die Möglichkeit, Flyer, Broschüren oder Informationsmaterial drucken zu können, die Nicole in ihrem breit gestreuten Netzwerk verteilt. Ein wichtiger Hinweis: Das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren von Fachärztinnen ersetzen. Und nun zur Folge. Diesmal haben wir ein Interview mit Brigitte Heller von dem Verein www.lichterkette.at. Im ersten Teil unserer Podcast-Reihe der Berufsunfähigkeitspension gab es 3 Erfahrungsberichte zum Thema Rehabilitationsgeld sowie Berufsunfähigkeitspension. In dieser Folge gehen wir noch mit einem kritischeren Blick auf die Thematik ein. Wir besprechen Schwachstellen im System und warum Gutachterin nicht gleich Gutachterin ist. Es wird auf die UN-Behindertenkonvention eingegangen und warum es wichtig ist, ein umfassendes Inklusionsmodell für Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt zu entwickeln. Manche Leute befinden sich jahrelang zwischen den Stühlen der unterschiedlichen Institutionen, wie zum Beispiel der Pensionsversicherungsanstalt der österreichischen Gesundheitskasse oder dem Arbeitsmarktservice. Wir hören auch, wie zermürbend es sein kann, wenn man vor Gericht gehen muss, um die Berufsunfähigkeitspension zu erlangen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge 24. Wir sind jetzt bei den kritischen Hard Facts zur Berufsunfähigkeitspension. Und ich habe heute einen Gast bei mir. Wir hatten ja schon 3 Erfahrungsberichte, wie es ist, in Berufsunfähigkeitspension zu sein und wie der Weg dorthin auch sehr steinig sein kann. Oder manchmal eben wie bei den Erfahrungsberichten glücklicherweise etwas anders laufen kann. Aber es ist eben nicht so, wie in den Erfahrungsberichten geschildert, dass es, so wie wir in Wien sagen, eine gmade Wiesn ist, also ein leichter Weg dorthin. Und deswegen habe ich hier Brigitte Heller vom Verein Lichterkette. Hallo Brigitte, könntest du dich mal kurz vorstellen und sagen, was die Lichterkette ist?
Okay, also ich bin Gründerin und Vorsitzende des Vereins Lichterkette. Mir geht es vor allem jetzt zu dem Thema darum, dass rechtlich einiges unternommen wird, um Menschen mit psychischer Erkrankung besser zu unterstützen, weil wir durch unseren Verein immer wieder merken, wie ungerecht es eben genau zum Thema Berufsunfähigkeitspension Einflug unter diesem Thema, wie ungerecht es für Menschen mit psychischer Erkrankung dieses Thema behandelt. Wir arbeiten auch in einzelnen politischen Gremien mit, das uns eben ermöglicht, diese Dinge einzubringen.
Und Entstigmatisierung ist somit eins der wichtigsten und größten Themen. Könntest du ganz kurz zu dem Wort Entstigmatisierung, was ja auch für den Verein Crazy Turn ein wichtiges Thema ist, könntest du da vielleicht 2, 3 Worte sagen?
Ja, also auch uns ist das wichtigste Thema, das ist unser Leitsatz, weil einfach das alles verhindert, ja. Diese alten Vorurteile, diese Diskriminierung aufgrund dessen, die bringen keine Lösung. Und das größte Thema dieser Stigmatisierung ist, dass es die Gesundheit der Menschen mit psychischer Erkrankung verschlechtert, weil es dann dadurch oft zu Selbststigmatisierung kommt. Ja. Ist auch klar, was heißt Selbststigmatisierung? Das heißt, wenn ich ständig höre, dass ich faul bin, dass ich einfach nur nicht will, dass ich mir das nur einbilde, krank zu sein, ja, wenn man das immer wieder hört, dann nimmt man das für sich selbst an. Und deshalb ist es ja auch so, dass Betroffene oft sagen, ja, wird das stimmen, ich bin halt faul, ich kann halt nichts. Da haben wir zum Beispiel konkret Schulungen auch und Workshops, die in die Richtung gehen, dass man Menschen mit psychischer Erkrankung empowert, dass man sie einfach stärkt, ja, dass sie sagen, okay, es stimmt alles nicht, ich bin stark, ich bin nicht schwach, ja, ich bin nicht faul, ich habe eine Erkrankung und ich bin nicht die Erkrankung, ja, wie es uns auch so beschrieben wird. Und das ist auch eines unserer Themen, ja. Da Aufklärung zu betreiben, weil das ist bei Stigmatisierung ganz wichtig, obwohl ich das Ganze nicht gern Stigmatisierung nenne, weil allgemein in der Gesellschaft ist es so, dass das Wort den meisten gar nicht sagt. Das heißt, ich muss eigentlich einmal aufklären, was das überhaupt bedeutet. Und von daher ist es so, dass ich sage, ja, für mich ist es etwas, das einfach festgepackt ist, ja, wo man sagt, geht man kein Stück davon weg, ja, eine schlechte Meinung über jemanden. Also ganz in leichter Sprache gehen. Nicht gucken.
Ja, und da hast du jetzt angesprochen, es gibt ja Schulungen für Betroffene, wie den IBS-Lehrgang, wenn du da zwei Worte dazu sagen kannst. Und es gibt auch Schulungen für Angehörige oder für ArbeitgeberInnen. Habt ihr ja auch ein Angebot.
Genau. Also das Thema IBS, ausgesprochen in Würde zu sich stehen, da geht es darum zu schauen, wie kann ich für mich damit umgehen, meine Erkrankung offen zu legen. Ja? Da geht jetzt nicht gleich darum, jetzt geht zur Zeitung und jetzt soll ich über meine Erkrankung, sondern das ist oft schon das Umfeld. Ja? Wie kann ich meinen Eltern erklären, ja? Also alle, die mir wichtig sind, ja? Wie kann ich denen erklären, was ich habe, ja? Dass ich selbst mit der Erkrankung gut klarkomme, sie in einem gewissen Maß annehme. Das ist ja auch die Voraussetzung, um wirklich daran zu arbeiten, damit zu leben, beziehungsweise in Genesung zu kommen. Und auf der anderen Seite ist es einfach auch wichtig, dass ich einen guten Sozialkontakt rund um mich habe. Ja? Und da geht es auch darum, mit wem kann ich darüber reden, ja? Und wo sollte ich das Thema eher vermeiden. Und da gibt es einfach Hilfestellungen, die eben die Möglichkeit geben, rauszufinden, ist es jetzt gut, wenn ich darüber rede, oder ist es eher klick, da jetzt nicht über das Thema zu reden. Und so kann ich mir mein Umfeld auch aufbauen, wo ich wirklich optimale Unterstützung habe. Ja? Und es ist ja auch zum Empowern ganz wichtig, dass ich Menschen um mich habe, die mich verstehen, ja, die mir wirklich zuhören und die mich vor allem stärken. Und zum Thema weitere Schulungen schaut so aus, dass wir vor allem Organisationen und Unternehmen schulen, beziehungsweise aufklären, vor allem durch Selbsterfahrungsvorträge. Uns ist es wichtig, dass nicht nur Momente und Co. darüber aufklären, weil es immer so den Anschein macht, naja, warum sagt keiner von den Betroffenen irgendwas? Ja? Die Stigmatisierung ist es eben sehr schwer, dass man offen spricht. Und wir schauen aber, dass wir Menschen finden, die bereits offen darüber reden können, die in dem Fall auch vor Unternehmen, vor Führungskräften, vor Mitarbeitern in jeglichen Abteilungen, im unterschiedlichsten Bereich, dass die einfach wissen, was heißt es überhaupt, psychisch erkrankt zu sein? Wie geht's mir damit? Ja, wie erlebe ich das? Wie kann ich das in irgendeiner Form nachfühlen? Ja, was ist wichtig? Welcher Umgang ist wichtig? Uns geht's da hier nur, dass die Angst abgebaut wird. Ja, weil Ängste führen ja zu dieser Stigmatisierung. Ja, und wenn ich Berührungsängste habe, mag ich meistens so viel wie möglich falsch. Ja, So geht's uns für allen. Sobald die Grenze aufbauen, ist man vorsichtig, nimmt eher Distanz ein, will damit nichts zu tun haben. Und es ist natürlich ganz schlimm für Betroffene einer psychischen Erkrankung, dass jeder quasi so, ist ein Aussätziger. Ja, da kann man nicht damit Kontakt pflegen. Und das bewirken wir durch Selbsterfahrungsvorträge, durch Erklärungen über psychische Erkrankungen, vor allem im Kontext Arbeitsmarkt, dass einfach Menschen mit psychischer Erkrankung die Möglichkeit haben, am ersten Arbeitsmarkt auch gut zu passen. Es einfach ganz wichtig ist für jeden, seine Fähigkeiten, die gar nicht so wenig sind und über die man eigentlich auch nicht spricht, sondern nur über die Unfähigkeiten, ja, dass man das auch weitervermittelt, wie viel Fähigkeiten eigentlich Menschen mit psychischer Erkrankung vor allem durch ihren Genesungsprozess erwerben, ja. Gutes Beispiel, man macht Therapie, ja, man reflektiert und dieses Reflektieren hilft so viel. Ja. Es würde eigentlich jeder Mensch benötigen, ja, gut reflektieren zu können. Es gibt mir die Möglichkeit, wirklich genau zu wissen, was kann ich, was will ich, wie kann ich Dinge ändern und so weiter. Ja. Und diese Fähigkeiten haben nur Menschen mit psychischer Erkrankung, die auch einen therapeutischen, gesprächstherapeutischen, verhaltenstherapeutischen Weg hinter sich haben. Ja? Und es ist uns halt ganz wichtig, diese Vorzüge hervorzuheben, weil meistens auch Betroffene diese selbst nicht annehmen können.
Jetzt hast du eine gute Brücke geschlagen zu der nächsten Frage, die ich dir stellen möchte. Wir haben in Teil 1 eben Erfahrungsberichte gehört, die eben relativ positiv verlaufen sind oder relativ rasch. Aber es gibt Leute, die jahrelang schon zwischen den Stühlen in Österreich, zwischen der ÖGK, der Gesundheitskasse, der PVA, der Pensionsversicherungsanstalt und dem AMS, dem Arbeitsmarktservice, sitzen. Kannst du kurz erzählen, so in den verschiedenen Stadien von Krankenstand, Reha-Geld und Berufsunfähigkeitspension, wer ist für wen eigentlich zuständig und ganz rechnet sich eigentlich Bezüge oder was kannst du noch dazu sagen? Wie läuft das in Österreich ab?
Also dieses zwischen den Stühlen sitzen, das ist die Problematik, dass sich niemand zuständig fühlt, weil auch ja, gewisse Faktoren fehlen, um zu einer Zuständigkeit zu führen. Ja, das möchte ich kurz nachher anschneiden. Was bedeuten die einzelnen Institutionen? Also das Arbeitsmarktservice ist zuständig im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, nämlich dann, wenn ich auch an Arbeitsmarkt Fuß fassen kann, ja, oder ein Dienstverhältnis habe, das beendet wird oder ich selbst beendet habe, weil es einfach nicht mehr möglich ist, dort zu arbeiten, dann ist auch das AMS zuständig, eben zur Bezahlung eines Arbeitslosengeldes, einer Notlandshilfe und ja, also da ist die Zuständigkeit des Arbeitsmarktes. Dann habe ich die österreichische Gesundheitskasse, die ist im Falle von Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit zuständig, aber auch für das sogenannte Rehabilitationsgeld, obwohl schon ein bisschen gravierend, ja, weil beantragt wird das Rehabilitationsgeld bei der Pensionsversicherungsanstalt, die eben für Alterspensionen aber auch für die sogenannte Berufsunfähigkeitspension, wobei ich diesen Ausdruck gar nicht ausstehen kann, weil die Unfähigkeit, ja, kein Mensch, der nicht arbeiten kann, ist unfähig. Also allgemein. Ja. Gerade Menschen mit psychischer Erkrankung müssen fähig sein zu einer riesigen Stärke. Ja. Die kämpfen gegen eine Erkrankung an, die einfach sehr viel Stärke braucht, im Gegensatz zur Zuschreibung, dass sie so schwach sind. Ja. Und. Also von Unfähigkeit weit und breit nichts zu sehen. Im Zusammenhang dessen, wie kommt es zu diesem zwischen den Stühlen sitzen? Ja. Die Pensionsversicherungsanstalt sagt, Arbeitsunfähigkeit liegt nicht vor, weil es kann eigentlich alles gemacht werden. Wie kommen Sie auf das? Wir haben Kriterien für Pensionsunfähigkeitspension, die in der Begutachtung gar nicht vorkommen. Es gibt ein medizinisches Modell der Begutachtung, es gibt aber auch ein psychosoziales Modell. Was bedeutet das? Ein medizinisches Modell, das bezieht sich vor allem auf physische, körperliche Einschränkungen. Wenn ich jetzt gelähmt bin, ja, wenn ich jetzt blind bin, ja, sind alles körperliche Dinge, die natürlich zu Einschränkungen und diesbezüglich auch zur Arbeitsunfähigkeit führen. Aber bei diesem medizinischen Modell kommen keine psychosozialen Faktoren dazu. Ja. Wenn ich, als Vergleich, ja, wenn ich das Haus nicht verlassen kann, aufgrund meiner Lähmung, dann ist das eine Einschränkung. Wenn ich mein Haus nicht verlassen kann, weil ich eine so schwere Panikstörung habe, eine so schwere Angsterkrankung habe, ja, dann kommt das im Gutachten nicht vor, weil das vom psychosozialen Modell ist. Man hat überhaupt keine physische Beeinträchtigung in dem Sinn, ja, das bei den Faktoren, es ist nicht erkennbar, es ist unsichtbar und von daher wird es gar nicht anerkannt als Beeinträchtigung und Einschränkung, die womöglich einmal zu einem befristeten Rehabilitationsgeld oder zu einer Berufsunfähigkeitspension führen kann. Das heißt, auch wenn Leute gar nicht arbeitsfähig sind aufgrund verschiedenster psychischer Symptome, werden sie abgelehnt. Ja, das kommt unserer Erfahrung nach ganz häufig vor. Die Leute sind natürlich verzweifelt, weil was sollen die machen? Wo sollen die hin? Sie kommen zum Arbeitsmarkt jetzt. Beim Arbeitsmarktservice Gelder zu bekommen, muss Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkeit bestehen. Arbeitswilligkeit heißt, ich muss jederzeit eine Stelle annehmen, wenn sie mir geschickt wird. Ich muss sie aktiv bewerben. Stellt sich das vor, ist alles mit einer psychischen Erkrankung, schwerer Depression. Man steht massiv unter Druck. Gerade auch mit einer psychischen Erkrankung kann ich mit Leistungsdruck und dergleichen gar nicht umgehen. Ja. Den meisten verschlechtert sich der psychische Zustand auf dem Ziel. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, weil es da österreichischen Gesundheitskasse. Da geht es aber so, es gibt eine neue Regelung bei Leuten, die am AMS gemeldet sind, es maximal eine Zuschreibung von 5 Wochen kann. Das ist menschenrechtlich und okay. Man kann nicht einfach jede Erkrankung auf 5 Wochen maximieren. Ja, das geht nicht, weil es gibt Krankheitsbilder, nicht nur die psychische Erkrankung, auch andere, die einfach einen Heilungsprozess von mehr als 5 Wochen. Wir haben sogar versucht, über die Volksanwaltschaft da was abzuklären und zu schauen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, dagegen anzugehen. Nein, ist rechtlich so gut abgesichert, dass man nichts unternehmen kann. Und da ist das die nächste Problematik. Was nutzt es mir, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeitsfähig bin? Und dann sagt man mir nach 5 Wochen, naja, das ist uns egal. Sie müssen jetzt wieder zum AMS und sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Da verlangen dann von Menschen mit psychischer Erkrankung, die Leistungsdruck nicht mehr aufgrund der Erkrankung vertrauen können. Der Gesundheitszustand sich verschlechtert. Also, was nennen wir zwischen den Stühlen stehen? Ich sag, wir haben unter einem Verein immer wieder sehr viele, die da reinfallen, völlig verzweifelt sind. Ja? Weil niemand für sie zuständig ist, sind Existenzängste, die zu Existenzängsten kommen.
Jetzt ist es so, wir haben vorher kurz von der Begutachtung schon gesprochen, dass du gesagt hast, es fehlt die Rücksichtnahme nach dem psychosozialen Modell. Es ist bei der Begutachtung, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, ist es ja so, es ist eine punktuelle Begutachtung und das Problem bei psychischen Erkrankungen, gerade zum Beispiel bei mir, bei meiner bipolaren Störung, es kann mir manchmal gut gehen, es kann mir manchmal schlecht gehen, es kann mir manchmal zu gut gehen und wie es mir genau an diesem einen Tag geht, das ist dann ausschlaggebend, was dann meine Befundung betrifft. Aber wir haben auch gesprochen im Vorfeld, dass es problematisch ist aufgrund der Gutachterinnen selber, dass die teilweise schlecht ausgebildet sind oder dass es nicht mal PsychiaterInnen sind. Was ist da deine kurze Meinung zu den Begutachterinnen bei der BVA?
Naja, es ist so, es ist Fakt, dass es einfach zu wenig FachexpertInnen gibt, die so allgemein zu wenige gibt, und dann noch dazu nicht bereit sind, als Gutachterinnen zu arbeiten, wodurch man dann auch zu Allgemeinmedizinern, MedizinerInnen vertreibt oder zugestimmt haben, auch zu Pflegekräften und qualifizierten Pflegekräften. Das ist ja noch recht gut, ja, weil die arbeiten ja am Betroffenen und wissen recht gut, was es bedeutet, mit bestimmten Erkrankungen zu leben. Aber Allgemeinmediziner haben einfach oft nicht den Einblick in diese Richtung. Und dadurch kommt es natürlich auch dazu, dass sie fachlich gar nicht entscheiden können. Ja? In einer 5-Minuten-Begutachtung, ja, wenn ich das jetzt einmal so ein bisschen übertreibe, ja, oft ist schon ein bisschen mehr Zeit, aber na, meistens sehr viel zu wenig, ja, um wirklich klären zu können, ansatzweise, wo die Beeinträchtigung liegt und wo die Arbeitsunfähigkeit entsteht. Und es ist einfach auch so, dass die meisten so vorgehen, das merkt man leider auch bei Psychiater, vor allem bei alter Ausbildung, Psychiatrie und Neurologie, dass meistens in neurologische Untersuchungen und auch medizinische Modell durchgeführt werden. Das heißt, es wird das Knie geklopft, ja, man darf auf einer Linie gehen. Ja. Das klingt jetzt fast ein bisschen sarkastisch, aber traurigerweise ist es wirklich so. Das kann nicht zu einer Entscheidung über Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit herangezogen werden. Das heißt, uns ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass wir Ärzte und Ärztinnen aus dem Bereich der Allgemeinmedizin schulen in Bezug auf psychische Erkrankungen.
Ja, das Problem ist eben so diese punktuelle Begutachtung, was ich gesagt habe, aber dass sie auch wirklich sehr subjektiv abhängig ist von Gutachter, Gutachterin, die dich jetzt da untersucht, weil es werden ja schon nicht immer, vor allem bei den Kontrolluntersuchungen, bei der ersten Untersuchung gibt es schon so psychologische Testungen und so, aber bei den Folgebegutachtungen ist das eben so, wie du sagst, so ein kurz abgehandeltes Update, was oftmals nicht dem entspricht, wie es den Personen wirklich geht.
Also ich zum Beispiel habe so eine psychologische Untersuchung nie gehabt. Ja. Auch erstmalig nicht. Und ich habe jetzt eine Selbstbetroffen von einer bipolaren Störung. Ich sage, das ist nie gemacht worden. Ja. Nur in Kurzgespräch.
Dankeschön vielmals. Brigitte, du hast vorher schon gesprochen über das Thema Menschen mit Behinderung und Menschen mit psychischen Erkrankungen. Was bezogen auf den ersten Arbeitsmarkt gibt es für Inklusionsmodelle für Menschen mit Behinderung, eben mit psychischen Erkrankungen in der Arbeit, im ersten Arbeitsmarkt? Und was wären so Eingliederungsmodelle, wenn du entscheiden könntest, so und so hat es zu funktionieren, wie sollten die ausschauen?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ja Menschen mit Behinderungen oft das Problem haben, dass sie aufgrund ihrer Behinderung einfach ihr Tagesablauf sehr viel an Zeiten beansprucht, um zu einer Arbeit zu kommen. Ja, es braucht einen Assistenten, der unterstützt, es braucht natürlich Zeit, vielleicht kommt ja mal Minuten später unserem Leben. Bestimmte Barrieren zu überwinden, das kann auch zeitintensiv sein. Ja. Wie schaut es bei psychischen Erkrankungen beziehungsweise bei psychosozialen Behinderungen, das nenne ich deshalb auch so, obwohl es für viele Betroffene eine zusätzliche Diskriminierung darstellt, weil ja die Behinderung oder der Mensch mit Behinderung auch stigmatisiert wird und diskriminiert wird. Das wäre noch eine zusätzliche Komponente. Das ist für mich total verständlich, aber dennoch ist es so, dass auch diese Anerkennung nach dem Behindertengesetz ganz wichtig ist um eben zu bestimmten Leistungen zu kommen. Auch hier bei diesem Inklusionsmodell für Menschen mit psychischer Erkrankung wäre eine Anerkennung wichtig, eine Einstufung wichtig, sonst komme ich ja nicht zu dieser Variante einer Möglichkeit am ersten Arbeitsmarkt. Wie schaut es aus? Warum braucht man ein Inklusionsmodell? Ein großes Problem, sehr häufig für Menschen mit psychischer Erkrankung, ist, dass die Konzentration nicht mehr so gut funktioniert, dass sie Gedächtnisstörungen nach einer gewissen Zeit der Konzentration bekommen. Und sie ist natürlich gut trainierbar, da etwas besser zu werden, aber eine Vollbeschäftigung ist ja häufig nicht mehr möglich. Ja? Ich sage mal, bin ich so, Teilzeitarbeit wäre schon super, nur was hält die Leute davon ab, Teilzeit arbeiten zu gehen? Ja, dann reicht das Einkommen nicht, bewegt das den sicher. Ja, das sind die ganzen Fixkosten kann. Das ist, glaube ich, auch wieder so eine Problematik, weil ich kann es mir aussuchen. Entweder kann ich meine Existenz nicht absichern und ich habe einen tollen Job, den ich aus gesundheitlichen Gründen schaffe, oder ich habe eben die Existenzsicherung, oder schafft es einfach aus psychischen Gründen nicht, einer Vollbeschäftigung, einer Vollzeitbeschäftigung standzuhalten. Jetzt haben wir, durch das, dass wir mit dem österreichischen Behindertenrat zusammenarbeiten, das ist eine Interessensvertretung, ein Dachverband für Menschen mit Behinderungen allgemein, da arbeiten wir jetzt auch mit. Und es ist so, dass wir gesagt haben, wir ein Inklusionsmodell auf der Basis von Teilzeit, ja, wäre optimal. Ja. Und ich sehe eben andere BehindertenvertreterInnen auch so, ja, die streben auch danach, dass der Grund, warum es eine Arbeitsgruppe im österreichischen Behindertenrat gibt, wo schon ganz konkret an Lösungen gearbeitet wird, wo schon Gespräche mit Wirtschaftskammer gibt, wo schon Gespräche mit einzelnen Ministerien geführt wurden, wie kann man da in diese Richtung gehen. Das wird zwar nicht von heute auf morgen umsetzbar sein, wenn wir realistisch bleiben wollen, aber zumindest wird schon tatkräftig dann gedüftelt. Ja. Wie stellen wir uns das vor? Ich bin da jetzt noch so naiv unterwegs und sage, geht auch ganz einfach. Ja, so einfach wird es leider nicht werden. Aber es ist ja so, dass man entweder Leistungen bezieht aus eben AMS, Arbeitslosengeld zum Beispiel, oder durch die Gesundheitskasse, durch Krankengeld, aber auch Menschen mit einer Berufsunfähigkeitspension würden oft gerne wieder arbeiten. Ja? Es gibt aber für sie keine Möglichkeit. Ist zwar seltener der Fall, ja, weil Menschen das wirklich anerkannt bekommen, eine derartige Beeinträchtigung haben, dass es sehr unrealistisch ist, am ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Aber es gibt sie. Ja? Und für die wäre es die beste Möglichkeit, weil dadurch ihre Genesung und ihre Stabilisierung einfach sich viel mehr verbessern würde. Ja? Ja, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Diese drei sind die Papiere, das Magistrat bzw. Sozialamt und so weiter, kommen dann auch noch in Frage, wo es Mindestsicherung, Sozialhilfe gibt. Und all diese müssen auch Gelder zahlen. Es kommt bei das unterschiedliche Töpfe. Ja? Da liegen unterschiedliche Gesetze zugrunde. Aber es muss doch möglich sein, dass man diese Gelder mehr oder weniger in den anderen Dorf verschiebt. Ja? Menschen, also die Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung spricht da von der Einrichtung eines Inklusionsfonds. Dass ich wirklich aus diesem Dorf dann eine Aufzahlung leisten kann, mit allem drum und dran, mit Arbeitslosenversicherung, für eine Ganztagsbeschäftigung, für Pensionsversicherung, für eine Ganztagsbeschäftigung, damit man auch wirklich gut abgesichert ist und seine Existenz sichert. Also das ist einmal so einfach dargestellt, unser Zugang zu dem Ganzen. Wie gesagt, dass es in der Praxis nicht so einfach werden wird, weil Gesetze können zwar leicht verändert werden, wie in der Hut brennt, aber da sieht man bei uns nicht den Hut brennen anscheinend. Das heißt, es wird alles ein bisschen dauern, bis ich das überhaupt umsetzen muss. Aber es wäre für uns als Interessensvertretung der beste Zugang, ja, und eine Lösungsmöglichkeit für viele, viele Menschen mit psychischer Erkrankung.
Um es noch praktischer runterzubrechen und für die Leute verständlich zu machen da draußen, wäre das dann so etwas, in Österreich gibt es ja Möglichkeiten wie Elternteilzeit oder Altersteilzeit, wäre das in etwa so etwas, was in dem Bereich schon umgesetzt wird? Das heißt, es ist möglich, so etwas zu machen, oder wird das anders ausschauen?
Genau, in derartigen Modelle geht es. Ja. Die sind zwar etwas anders, weil von Altersteilzeit, das sind halt aufgrund des Alters ein bisschen andere Zugänge, ja, auch bei Elternteilzeit oder diese sogenannte Wiedereingliederungsteilzeit, ja, die ist ja auch für Menschen gedacht, die aus Erkrankungsgründen einfach nicht schnell wieder einsteigen können mit ihrem Vollzeitjob und in der Firma einfach beginnen einmal für ein paar Stunden im Sinne einer Teilzeitarbeit zu arbeiten. Nur muss sich das dann immer mehr steigern, ja, weil das ist nur eine befristete Zeit. Und wir denken aber an die gesamte Dauer psychischen Erkrankungen. Die kann, wie wir wissen, gerade aus dem Bereich der bipolaren Störungen, lebenslang sein. Zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt. Also so eine Lösung streben wir an. Aber das Grundkonzept ist genau das, wie du sagst, wie es auch in Altersteilzeit oder Wiedereingliederungsteilzeit ausschaut.
Das wäre insofern für den Staat, wenn zum Beispiel Stigmatisierung, soziale Hängematte, du lässt dich nur hängen und als psychisch erkrankte Person könntest du ja viel mehr oder so. In Wirklichkeit wäre es doch für den Staat und somit für die Gesellschaft eine Ersparnis, weil ein Teil des Lohns kommt dann aus der Privatwirtschaft oder vom Arbeitgeber, Arbeitgeberin, und nur ein Teil, sagen wir die Hälfte oder so, kommt vom Staat. Also wäre das ja rein ökonomisch auch ein sinnstiftendes Modell. So die Frage zu den Bezügen, was Sie vorher auch angesprochen haben, kannst du den Leuten, um auch so Zahlen zu haben, vielleicht kurz umreißen, wie sich die Bezüge circa berechnen? Weil zum Beispiel für uns im ersten Teil, im Erfahrungsbericht, da hatten wir sehr viele Fragezeichen, wie das überhaupt vonstatten läuft.
Ja, das ist die Schwierigkeit und kann gleich sagen, ich kann mit Zahlen nicht aufwarten. Die Berechnungsmodelle sind so undurchsichtig. Ja, ich habe das schon erlebt, ich war 15 Jahre in die AMS tätig als Beraterin in der beruflichen Rehabilitation und war nie klar, wie die auf diverse Summen kommen hatten. Das hat ein bisschen geändert. Ja. Das kommt darauf an, wie lange hat man gearbeitet, wo hat man zuletzt gearbeitet und. Ja. In welche Gruppe falle ich? Der Versicherung, ja, war die immer versichert? Ja. Es passiert ja auch sehr oft, dass man glaubt, man ist versichert und man ist dann doch nicht, ja, in vollem Ausmaß. Also gibt so viele Faktoren, die mit einzurechnen sind, dass man selbst meist nicht genau ausfinden kann, wie viel das sein wird. Und es ist natürlich auch beunruhigend, ja, weil man einfach nicht vorplanen kann. Ja. Wenn man nicht planen kann, kann ich meine Existenz damit sichern. Ja. Beziehungsweise mit wie viel sich in Zukunft auskommen. Und das gilt auch für die Pension. Ja. Das spielen auch so viele Faktoren mit, die man direkt addiert, keine Auskünfte. Ja. Also das habt ihr ja schon beim letzten Mal besprochen, bei den Beispielen, die eigentlich recht gut, eine gute Unterstützung gehabt haben, man kann, es kann einem keiner sagen, ja, so in einfachen Sätzen, ja, diese Summe, es gibt so viele unterschiedliche Zugänge, dass es einfach nicht möglich ist, ja. Was ich vielleicht anbringen möchte zum Schluss ist, wenn es gravierende Probleme gibt, wenn es Diskriminierung gibt im Zusammenhang mit Ansuchen um Berufsunfähigkeitspension, ja, oder Reha gilt, dann bitte bei uns melden. Wir sind über die Homepage www.richterkette.at erreichbar. die E-Mail verwenden, es wäre office@lichterkette.at. Bei uns melden, wir freuen uns darüber einerseits, weil wir dadurch auch mit Beispielen kommen können, was alles falsch läuft. Ja. Und auf der anderen Seite sind wir bemüht, auch vereinzelt Leute zu unterstützen. Ja. Vielleicht gibt es auch Lösungsmöglichkeiten und Ansätze, wie man aus dieser Situation raus kann, die so belastend ist.
Helft sie auch zum Beispiel bezüglich Prozessbegleitung, weil viele Leute bekommen ja, sind zum Beispiel ein Rehabilitationsgeld und bekommen dann aber einen Negativbescheid für die Berufsunfähigkeitspension und das kann man ja anfechten. Könnt ihr da auch unterstützen oder wisst ihr da Stellen, die unterstützen können?
Ja, da gibt es Möglichkeiten. Wir arbeiten zum Beispiel auch, ich sitze mittlerweile im Beirat, arbeiten mit Erwachsenenvertretung zusammen. Oft ist es so, dass ich aufgrund meiner Erkrankung sowieso nicht in der Lage bin, selbst zu helfen. Aber die haben auch recht gute Kontakte zu Anwälten, wo es eben um Prozessbegleitung geht. Ja, also da stehen wir auch in Verbindung. Einfach bei uns auch melden. Wir schauen, natürlich können wir nicht immer helfen, ja, weil es kommt auch darauf an, wo in Österreich das Ganze ist. Wir agieren zwar österreichweit, aber dennoch haben wir nicht überall die entsprechenden Unterstützer. Sind wir noch am Aufbau.
Dann sage ich Dankeschön und nochmal die Möglichkeit, gibt es irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, was du gerne noch erwähnen möchtest?
In dem Zusammenhang will ich mich einfach einmal bedanken, auch für die Einladung, weil es mir wichtig ist, aufzuklären, zu schauen, wo gibt es Hilfe, zu schauen oder zu erkennen, man ist nicht alleine, ja, mit der Problematik einer psychischen Erkrankung. Das ist uns auch sehr wichtig. Deswegen gibt es bei uns auch eine tolle Möglichkeit. Da arbeiten wir in der Selbsthilfe, nicht wirklich vor Ort durch Selbsthilfegruppen, sondern wir arbeiten online. Wir haben zum Beispiel auf Facebook, das ist unsere Vorzeigeseite, eine Möglichkeit, wo man sich austauschen kann, wo wir immer wieder in einzelnen Postings Betroffene stärken, ja, Diskussionen anregen und, und. Da haben wir mittlerweile über 7000 Follower, natürlich auch aus Deutschland. Da gibt es andere Bedingungen zum Thema gesetzlicher Regelungen, aber eine psychische Erkrankung fühlt sich auch in Deutschland nicht anders an als in Österreich. Ja. Und da gibt es immer wieder Bedarf, auch in anderen Ländern Unterstützung zu bekommen. Ja, schaut einfach einmal rein. Auf Facebook einfach Lichterkette, rein Lichterkette eingeben. Ihr seid schon mit dabei.
Mit dabei ist ja auch Crazy Turn, weil wir das als ganz wichtige Initiative finden und weil wir zwei ja auch dafür bekannt sind, dass wir gerne vernetzen, weil gemeinsam schaffen wir vielleicht einen Schritt in eine bessere Zukunft für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern in ihrem gesamten Leben. Dann bedanke ich auch mich von meiner Seite, dass du dich bereit erklärt hast, hier nochmal kritische Hard Facts zu präsentieren und darzustellen. Und wünsche uns beiden eine weitere zukünftige gute Kooperation und dir dann noch einen schönen Tag.
Ja, freue mich auch schon auf die Zusammenarbeit, die mit Sicherheit sehr erfolgreich sein wird, weil das aber bis jetzt schon super funktioniert und wünsche auch allen einen schönen Tag, vor allem auch dir, Nico. Danke.
Das war das Interview mit Brigitte Heller. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Informationen für euch mitnehmen. Und somit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles Liebe.
Von meiner Seite hoffe ich auch, dass ihr viel aus diesem Interview mit Brigitte Heller von www.lichterkette.at lernen konntet und viel Neues erfahren habt. Und wenn ihr Wünsche oder Fragen habt bezüglich bipolare Störung, wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns doch unter info@crazyturn.at. Wir freuen uns schon auf eure Mails. Also dann bleibt nicht viel mehr zu sagen als wie immer. Stay tuned!